RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Bei jeder möglichen Veranstaltung immer bin ich aufgestanden und habe gesagt, und was ist mit den Frauen? Die Frauen, die müssen ihre Kunst auch zeigen können. Ich wusste, ich musste es sagen, ich musste es also deutlich machen, dass das ein berechtigtes Nachfragen ist, nicht irgendwie so, ja, das hätten wir auch noch gern, sondern es ist ganz wichtig, es geht in den Kern des Lebens und der Kultur überhaupt.
Die Malerin Gisa Breitling im Jahr 2009, sie war Mitinitiatorin des Verborgenen Museums in Berlin-Charlottenburg. Seien Sie herzlich gegrüßt zu Couragiert unterwegs, der Sendung, in der wir Menschen vorstellen, die sich beherzt einsetzen für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit in vielen Bereichen der Gesellschaft, zum Beispiel in der Kunst. Mein Name ist Shelley Kupferberg. Wie sichtbar sind Künstlerinnen heute in der Öffentlichkeit, sei es in Museen, Ausstellungen oder aber in Sammlungen? Die Zahlen, die sprechen für sich, wenn zum Beispiel die Alte Nationalgalerie in Berlin einen Schaubestand hat, in dem der Künstlerinnenanteil bei nicht mal 2% liegt. Was ist in den letzten Jahren dafür getan worden, Künstlerinnen sichtbarer zu machen, solche, die bereits in der Geschichte gewirkt haben, deren Arbeiten aber später im Verborgenen landeten? Vor über 35 Jahren wurde der Verein Das Verborgene Museum gegründet, mit einem Domizil in Berlin-Charlottenburg. Die Gründerinnen und Gestalterinnen haben an diesem Ort, aber auch in der Berlinischen Galerie Ausstellungen gezeigt, die genau jene Künstlerinnen verschiedener Sparten aus der Vergessenheit gehoben haben. Jetzt hören die Macherinnen auf. Ihre Aufgaben will die Berlinische Galerie weiterführen. Anlass für uns zunächst, in die Anfänge der Initiative zurückzuschauen und dann ein Stück in die Gegenwart und Zukunft. Ich begrüße ganz herzlich meine heutigen Gäste. Elisabeth Mordgard ist Kunstwissenschaftlerin, war jahrelang hauptberuflich Redakteurin beim Museumspädagogischen Dienst und ist als Mitbegründerin Mitglied im Vorstand des Vereins Das Verborgene Museum. Ich grüße Sie, hallo.
Guten Tag.
Wie offen waren die Ohren damals, als Sie anfingen mit Ihrer Initiative?
Wir haben uns nicht so sehr darum geschert, ob wir auf offene Ohren getroffen sind. Wie schon genannt, Gisela Breitling und Evelyn Kuwerz haben auf der Basis ihrer Vorarbeit, dieser großen gleichnamigen Ausstellung, Das Verborgene Museum, damals in der Akademie der Künste zu sehen und aus dem Bestand der Westberliner, damals muss man immer dazu sagen, Westberliner Museen, zusammengetragene Kunstwerke von Künstlerinnen seit dem 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart, mit der Idee, das nicht eine Eintagsfliege sein zu lassen, haben sie diesen Verein gegründet. Und ich war unter mehreren anderen dabei, diese Idee zu bestärken. Und wie man das damals so nannte, war das eine sogenannte Graswurzelbewegung. Kein Geld, keine Lobby, keine Unterstützung, aber einen großen, kräftigen Willen vielerseits von Frauen, auch aus verschiedenen Metiers, aus verschiedenen Wissenschaftsrichtungen, die gesagt haben, das muss unbedingt weitergeführt werden. Und das haben wir dann tatsächlich bis zum heutigen Tage durchgehalten und sind, um es schon vorwegzunehmen, sehr, sehr zufrieden, dass wir es dann auch geschafft haben, ein Museum dafür zu finden, das diese Aufgaben weiterführen will.
Ich werde nochmal Revue passieren lassen an dieser Stelle. Los ging es 1986, das war im Vorfeld der 750-Jahr-Feier Berlins, ein Jahr später. Und Sie haben es gerade schon angedeutet, mit einer Arbeitsgruppe der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst. Sie haben also begonnen, die Bestände der Westberliner Museen zu sichten, buchstäblich nach Künstlerinnen zu suchen. Denn so hatte das die Malerin und Mitinitiatorin Gisela Breitling erlebt.
Da merkte ich zum ersten Mal, man kann ja nicht einfach in ein Museum gehen und schauen, wen es da gibt. Oder man kann nicht in eine Bibliothek gehen und Bücher holen. Es gab nichts, ja, nichts. Also fast nichts jedenfalls. Und deswegen habe ich gedacht, das müssen wir unbedingt machen. Wir müssen irgendeinen Weg finden, wie wir etwas zustande bringen, was auch später noch einen Wert hat. Und diese Idee war eben ein sozusagen verborgenes Museum. Ich denke mal, es ist kein Wunder, dass die beiden Hauptaktivistinnen, nämlich Evelyn Kuwerz und ich, Malerinnen sind und als Malerinnen dieses Projekt in Angriff genommen haben.
Gisela Breitling, geboren 1939, Mitgründerin des Vereins. Sie starb im Frühjahr 2018. Das Ergebnis jener Recherche war 1987 also eine Ausstellung in der Akademie der Künste. Zu Gast heute ist ebenfalls Marion Beckers, Theaterwissenschaftlerin und Publizistin. Sie ist Geschäftsführerin des Verborgenen Museums und Chefkuratorin. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Diese Ausstellung damals war also der Auftakt für das Verborgene Museum, das sich dann in der Schlüterstraße in Berlin-Charlottenburg befindet. Sie zeigen seit 1987 Werke von Künstlerinnen aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Bildhauerei und Architektur. Und dabei gibt es einen Fokus auf solche Frauen, die um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert geboren sind und die somit als erste an öffentlichen akademischen Ausbildungsstätten zugelassen wurden. Warum gerade diese Zeit, Marion Beckers?
Wir waren ein ganz junges Unternehmen. Wir mussten Machbarkeiten auch finden. Und so sind wir in die Zeit gegangen, die wirklich durch den Zugang der Frauen zu den Kunsthochschulen, die viele Künstlerinnen hervorgebracht hat. Und es war eine Fülle da. Die Zeiten lagen entsprechend zurück, dass man noch Werke finden konnte, dass man noch Verwandte, Nachlassverwalter finden konnte. Und wir hatten eben begrenzte Forschungszeiten, also 2 Jahre für eine Forschung. Da kann man nicht durch die ganze Welt reisen, da kann man nicht zu lange in den Bibliotheken und Archiven verbringen. Also war das auch eine Aufgabe, etwas in der Nähe Liegendes zu finden.
Ich begrüße heute Encouragiert unterwegs außerdem Dr. Yvette Desèves. Sie ist Bildhauerin, seit 2017 als Kuratorin der Alten Nationalgalerie und Friedrichswerderschen Kirche zuständig für den Bereich Bildhauerei. Für ihre Studie der Künstlerinnenverein München e.V. und seine Damenakademie wurde sie mit dem Heinrich-Wölf-Lien-Preis ausgezeichnet. Yvette Desèves ist uns zugeschaltet. Ihnen einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Gab es eine Initialzündung, sich mit dem Thema Frauen in der Kunst zu beschäftigen, als Sie selbst Bildhauerei studiert haben? Oder kam das aus einer persönlichen Erfahrung als Frau im weitestgehend dann doch männlich dominierten Kunstbetrieb?
Ja, tatsächlich hat bei mir das Interesse schon sehr früh angefangen, also zu Studienzeiten. Damals war tatsächlich Künstlerin mehr oder weniger ein Einzelfänomen. Also man hat natürlich so ein paar Leuchtturmkünstlerinnen wie Angelika Kaufmann, Artemisia Gentileschi oder Camille Claudel kennengelernt, aber bei Weitem nicht das Gefühl gehabt für diese Fülle. Und während meines Studiums in München bin ich dann eben auf diesen Künstlerinnenverein aufmerksam geworden und diese Professionalisierungsinstitution, die damals gegründet war, um auch Frauen eine adäquate Künstlerausbildung anzubieten. Und so bin ich in dieses Thema damals mit einer Magisterarbeit eingestiegen. Mit dem Verlauf meiner Interessenschwerpunkte hat sich das auf Bildhauerinnen auch weiter verstärkt. Und auch mit diesem Thema bin ich dann letztendlich 2017 an die Nationalgalerie gekommen und habe dort diese Ausstellung Kampf um Sichtbarkeit kuratieren können.
Über die wir dann noch im Laufe dieses Gesprächs sprechen werden. Yvette Desèves. Elisabeth Mordgat, Sie haben mit Ihrem Engagement und dem Museum ja bedeutenden, aber weitestgehend vergessenen Künstlerinnen wieder eine Bühne gegeben. Ich denke da etwa an die Fotografinnen Lotte Jacobi, Marianne Breslauer, Iva oder aber an die Malerin Lotte Laserstein. Heute sind das Namen, die selbstverständlich in den Kanon der Kunstgeschichte gehören. Wie war denn das damals, vor 35 Jahren, als Sie anfingen, sich auf die Suche zu machen? Welche Namen kannte man da und welche gar nicht?
Eigentlich kannte man von den Namen, die Sie jetzt gerade genannt haben, niemanden. Dazu kommt aber auch, dass wir selbst die Namen eigentlich auch noch gar nicht richtig kannten, sondern aufmerksam gemacht wurden oder uns selbst aufmerksam gemacht haben. Man muss immer davon ausgehen, dass ein wesentlicher Teil, diese Künstlerin überhaupt kennenzulernen, damals und heute sollte es eigentlich auch noch so sein, in einer Arbeit in der Bibliothek und im Archiv lag. Wenn man der einen oder anderen Künstlerin aus der Generation, die damals ja noch, wenn sie denn 80 und 90 und mehr Jahre erlebt haben, hat kennenlernen können, dann war das natürlich ein großes Glück. Und so begann unser großes Glück mit Lotte Jacobi, die hier in Berlin einen Preis bekommen hat und die wir hier kennengelernt haben und dann in den USA mehrfach aufgesucht haben und eben die Gelegenheit gehabt haben, dort ihr Archiv zu sichten und entscheiden zu können, was wir für eine machbare, damals kleine Ausstellung in den Räumen in der Schlüterstraße haben realisieren können.
1997 war das. Da war diese Ausstellung, ich erinnere mich sehr, sehr gut daran. Ich habe mir sofort das Plakat gekauft mit diesem wunderbaren Porträt von Lotte Lenya. Eine Fotografie von Lotte Jacobi. Sie sagten gerade, Bibliotheken, die Kunstbibliothek ist schon als ein solcher Ort gefallen, wo man fündig geworden ist. Archive, ich stelle mir das wahnsinnig aufregend vor, da erstmal zu schauen, was in den Beständen überhaupt so existiert. War das so einfach, wie das jetzt klingt, Marion Beckers?
Also wenn ich da hingegangen bin, dann habe ich schon vorgelegt, die Liste haben Sie davon, das und das. Vielfach war der Bestand einfach unheimlich klein. Es gab nur 2, 3 Fotografien dann von den Künstlerinnen oder Mappen von den Grafikerinnen dort. Und der überwiegende große Teil sind natürlich die Kollegen gewesen, die da waren. Aber man musste erstmal herausfinden, wonach kann man fragen. Und manchmal waren die Sachen ja auch noch gar nicht erschlossen. Das haben wir auch ab und an erlebt, dass aufgrund unserer Nachfragen in den Kästen geguckt wurde und dann kamen Blätter von Künstlerinnen in den Kästen der Künstler mit raus. Man hatte die einfach da mit abgelegt oder es hatte keinen Grund gegeben. Der Name war unbekannt und es war einfach damit nichts passiert. Letztlich sind die 20er Jahre gerade durch die Zeitschriften eigentlich schon voll von auch Arbeiten von Künstlerinnen. Sie sind zu den Zeiten bekannt gewesen. Sie waren gerade frisch aus dem Studium zum Beispiel und konnten ihre Arbeiten in der Dame zum Beispiel oder im Uhu und im Querschnitt zeigen. Waren natürlich nicht 50-50 zu den Männern, aber sie waren da. Nach dem Krieg sind sie alle wieder verschwunden. Und das war ja unsere Aufgabe, sie wieder herzuholen und sie dann wirklich komplett zu präsentieren.
Und damit sind wir schon ein bisschen auch beim Konzept oder der Idee, die hinter dem verborgenen Museum steht, nämlich auch solche Biografien nochmal zu kennzeichnen, die auch und vor allem durch die Nazis zunichte gemacht worden sind. Damals, 1987, waren es 2 Malerinnen, Gisela Breitling und Evelyn Kuwerz, die Fotografin Birgit Kleber, 3 Wissenschaftlerinnen und eine Rechtsanwältin, die den Verein Das Verborgene Museum e.V. gegründet haben. Die erste Ausstellung widmete sich der Berliner Stadtansichten der Malerin Luise Rösler, die 1938 noch vor ihrer ersten Ausstellung von der Reichskulturkammer beschlagnahmt und seitdem nicht öffentlich gezeigt worden ist. Ist Luise Rösler heute mehr im Bewusstsein der Öffentlichkeit und wie kam es damals zu dieser Ausstellung?
Wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr ist sie. Aber Luise Rösler ist bei uns immer noch im Kopf. Sie müsste nochmal und nochmal und nochmal gezeigt werden. Zu Luise Rösler ist es wunderbarerweise gekommen. Sie hat von der Initiative unserer Gründung gelesen in der Zeitung und hat sich gemeldet sozusagen. Hat gesagt, ich bin eine unbekannte Künstlerin, gucken Sie doch mal. Das fanden wir ganz toll. Und so ist eigentlich diese erste Ausstellung, die wir ja auch relativ schnell dann ohne große Forschung machen mussten. Wir haben ein kleines Katalögelchen, was es von ihr noch gab, gehabt. 2 Jahre oder 3 Jahre später hat eine große Ausstellung im Haus am Waldsee stattgefunden und dazu gab es dann einen umfangreicheren Katalog. Also das war natürlich ein Startschuss für Luise Rösler und sie war sehr angetan. Und unser Schwerpunkt in der Ausstellung ist damals gewesen, wirklich diese Bilder zu zeigen, die abgehängt wurden 1938 und die sie eigentlich nie richtig zeigen konnte zuvor.
Yvette Desselve, Sie haben viele Publikationen zur Ausbildungssituation von Künstlerinnen und Bildhauerei des 19. und 20. Jahrhunderts vorgelegt. Nun sind Sie ja selbst Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Bildhauer, Museen und Skulpturensammlung e.V. und unter anderem auch Kuratoriumsmitglied des Georg-Kolbe-Museums. Wie sehr ist das Thema Sichtbarkeit heute angekommen bei AusstellungsmacherInnen?
Ich würde sagen, sehr. Also es ist tatsächlich ein wirklicher Wandel zu beobachten, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den Institutionen selber. Das hat verschiedene Gründe. Sicherlich haben sich auch die Akteure verändert. Es sind auch viele jüngere Kolleginnen dazugekommen. Es ist so, dass die Deutungshoheit letztendlich auch nicht mehr nur in einer vor vielen Jahrzehnten noch rein männlichen Sicht gipfelte. Und so hat sich das doch deutlich verändert und wir merken das eigentlich auf allen Ebenen, sei es jetzt auf der Ebene, die Sie angesprochen haben, der Bildhauermuseen. Hier haben wir vorletztes Jahr eine große Ausstellung Bildhauerin in Deutschland initiiert, die verschiedene Stationen durchwandert hatte und mal dieses noch weniger präsente Bild der plastisch tätigen Künstlerin hervorgehoben hat. Und ich denke, dadurch, dass es im allgemeinen Bewusstsein sind, wird auch verstärkt darauf geachtet, dass die Künstlerinnen auch ganz regulär in der Dauerausstellung zu finden sind. Bei uns im Haus der Alten Nationalgalerie sind seit der Ausstellung auch wirklich dieses großformatige Gemälde von Dora Hitz wieder zu sehen. Maria Slavona mit dem wunderbar impressionistischen Ausblick hängt zwischen den Impressionisten. In der Friedrich-Werderschen Kirche war mir von Anfang an sehr wichtig zu zeigen, dass die Berliner Bildhauerschule auch im frühen 19. Jahrhundert weiblich war. Und wir konnten dort den Anteil auf 10% an Bildhauerinnen erhöhen. Und das ist, finde ich, ein gutes Zeichen, auch in der neuen Nationalgalerie in der Dauerausstellung. Auch im Hamburger Bahnhof sind Beispiele wie der Preis der Nationalgalerie, der seit 2013, glaube ich, jetzt durchgehend mit weiblichen Akteurinnen besetzt war.
Die Liste Ihrer gezeigten Ausstellung ist inzwischen lang. Das kann man alles schön rekapitulieren auf der Webseite des Verborgenen Museums. Da gibt es ein Archiv. Was eint die Künstlerin, die Sie gezeigt haben, neben der Tatsache, dass Sie Frauen sind? Welche roten Fäden, sei es in den Biografien, aber auch in der Kunst, lassen sich hier ausmachen?
Also ob die Künstlerin jetzt etwas eint, das wüsste ich nicht. Das muss man dann immer sehen. Wir haben ja zwischendurch Ausstellungen gemacht, die wir nannten Künstlerinnen im Dialog. Und da haben wir ein bisschen so aufgezeigt, gibt es Gemeinsamkeiten, gibt es gemeinsame Blicke oder ähnliche Blicke auf die Welt vielleicht.
Einen ist ein Wort, was das vielleicht zu glatt macht. Aber allein die Tatsache, von der wir ja vorhin schon gesprochen haben, dass sie alle aus der Generation oder aus sogar den mehreren Generationen um 1900 geboren sind, gibt es da natürlich das einen darin, dass sie 1920 zum Beispiel den Zugang zur Akademie hatten, dass sie eben doch mehr Möglichkeiten hatten, sich professionell ausbilden zu lassen. Einen tut sie natürlich die meisten, dass sie in einem Familienverbund dann doch überwiegend Probleme bekommen haben, schärfere, härtere und weniger härtere, die dann dazu geführt haben, sich eventuell zu trennen oder dann doch Schwierigkeiten hatten, sich um die Kinder zu kümmern, wie wir es jetzt zum Beispiel auch bei Luise Stomps, bei der Bildhauerin in der jetzigen Ausstellung Berlinische Galerie sehen. Einen tut sie, der ungeheure Aufschwung in den 20er Jahren, der eben mit wahnsinnig viel Freiheiten verbunden war, was die künstlerischen Äußerungsformen anging, vom Expressionismus bis zum Futurismus und so weiter, wie wir es kennen. Und einen tut dann eben auch diese Generation, der Nationalsozialismus, der eben hart in die meisten Biografien eingeschnitten hat, seins Verfolgung, seins Ermordung oder seins eben einfach nur in Anführungsstrichen Arbeitsbehinderung.
Mhm. Wie ist das eigentlich mit zeitgenössischen Künstlerinnen Elisabeth Murgard, Marion Beckers? Bekommen die bei Ihnen auch die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu zeigen? Hin und wieder gab es ja solche. Ne? Ein paar Frauen der GEDOC hatten eine Ausstellung.
In unseren ersten 2 Jahren hatten wir die ein oder andere zeitgenössische Künstlerin, Simona Vella, eine Italienerin, Heidrun Hegewald, eine Künstlerin aus Ostberlin damals. Die Mauer ging auf und dann hatten wir die Ausstellung mit ihr. Birgit Kleber hat auch im ersten Jahr ihre Fotografien bei uns ausstellen können, aber das war eben nicht Programm, sondern das war dem geschuldet, ein schnelles Programm zu machen, ein bisschen, und auszutarieren, ob wir das überhaupt machen wollen. Wir haben uns entschlossen, keine zeitgenössischen Künstlerinnen in unser Programm zu nehmen, weil wir in erster Linie überhaupt nicht den Kunstmarkt bedienen wollten und konnten. Die GEDOC hat bei uns in den Räumen ausgestellt, und zwar hat sie die Ausstellung selber konzipiert und auch verantwortet, und sie hat sozusagen nur die Räume ausgeliehen, nicht gemietet, es gab keine Kosten dafür. Das war in unseren Freizeiten sozusagen eine Bespielung. Das Verborgene Museum hat über, ich glaube, 6 Jahre ein Programm gemacht, immer im Sommer, für Absolventinnen von Kunsthochschulen. Und da hatten wir dann Gruppen von 2 bis 5 Künstlerinnen. Das war die HDK, die UDK heute heißt es ja so, dann Weißensee. Wir hatten einmal die Cooper Union von New York bei uns. Das sind die zeitgenössischen.
Na, da sind auch einige dabei. 2018 war sicherlich auch nochmal ein bedeutendes Jahr. Da wurde das Verborgene Museum mit der Luise-Schröder-Medaille ausgezeichnet. Sowohl die Ausstellung als auch die Publikation der Einrichtung in der Schlüterstraße hätten positive Auswirkungen auf die allgemeine Sammlungs- und Ausstellungspolitik von Museen. Außerdem erzeugten sie eine größere Wertschätzung einzelner Künstlerinnen auf dem Kunstmarkt. So ein Zitat aus der Begründung. Elisabeth Murgard und Marion Beckers, wenn Sie beide zurückschauen, welche waren für Sie ganz besondere Momente? Momente im Zuge Ihrer Arbeit, sicherlich auch das Zusammentreffen mit Künstlerinnen oder deren Nachfahren, oder?
Wir haben beide ja einen Schwerpunkt ausgebildet in der Fotografie, was auch damit zusammenhängt, dass in den 90er Jahren die Fotografie im musealen Kontext überhaupt an Rang, an Wertigkeit, an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und insofern kann man natürlich schon sagen, dass diese Riege der Fotografinnen, das ist schon gefallen heute, Lotte Jacobi, Iwa, Frieda Ries vom Kurfürstendamm, ein wirklich bedeutendes Atelier, immer noch nicht bekannt genug geworden, aber das kann ja auch noch kommen, für uns natürlich eine große Rolle gespielt haben. Die allüberall nun genannte Lotte Laserstein, damit haben wir eben einfach ein großes Glück gehabt, dass Lotte Laserstein bis heute den Weg hat nehmen können, den wir uns für viele unserer Künstlerinnen vorstellen, nämlich sowohl in den etablierten Museen, in den anerkannten, in den großen, in den Weltrangmuseen wie der Nationalgalerie vertreten zu sein und auf dem Markt auch die entsprechenden Preise dafür erhalten zu haben. Das ist natürlich sozusagen ja, die Leuchtende, die aus unserer Arbeit hervorgegangen ist.
Bei Laserstein muss man natürlich dazu sagen, dass das Wunderbare war, dass sich ihr Werk erhalten hat. Viele der Künstlerinnen, die den Krieg selbst vielleicht überlebt haben, deren Werke haben nicht überlebt. Aber Lotte Laserstein hat glücklicherweise ihren ganzen Werkbestand mit in die Emigration nehmen können und ihn bei sich auch sehr lange noch bewahren können, bis er dann in die Welt gekommen ist, noch zu ihren Lebzeiten. Was den anderen nicht vergönnt war. Wir haben manchmal, also zum Beispiel bei Martha Hegemann, einer Kölner Künstlerin, der Gattin von Räderscheid, da existieren die Gemälde von ihr nur in Fotografien, die man dann im Katalog zwar abbilden kann. Und was sich erhalten hat, sind lediglich dann diverse Aquarelle und Guaschen und sowas. Und ganz wenig von den großen, wichtigen Bildern.
Yvette Dessel, Sie haben ja auf die Ausstellung Kampf um Sichtbarkeit, Künstlerinnen der Nationalgalerie, vor 1919 kuratiert. Das sind also Werke im Depot der alten Nationalgalerie von Frauen, die zum Teil schon im 18. Jahrhundert als Künstlerin gearbeitet haben. Anna Dorothea Teerbusch gehört dazu. Anlässlich ihres Geburtstages vor 300 Jahren wurde sie jetzt noch einmal geehrt. Mit genug ausgestellten Bildern, wie ist da die Situation?
Also es ist tatsächlich so, wir haben noch keine Gendergerechtigkeit im Kunstbetrieb, das kann man ganz klar so sagen. Weder in der Ausstellungspräsenz noch in der Galerievertretung. Auch haben wir diesen klassischen Gender Pay Gap, der deutschlandweit 24% ausmacht, in Berlin sogar noch höher liegt. Also ich glaube, das ist ein Statement, da braucht man nicht drum rumreden, das ist so. Da kann man aber auch nur erstmal kleine Schritte machen, um diese zu verändern. Das ist tatsächlich ein Problem. Wir haben einen historisch gewachsenen Sammlungsbestand, in dem Künstlerinnen vertreten sind. Wir haben, das knüpft an die Aussage von Frau Peckers gerade an, tatsächlich einen sehr hohen Kriegsverlust, der gerade bei Künstlerinnen sehr stark ins Gewicht fällt. Also von diesen 83 Gemälden, die wir im Bestand der Nationalgalerie bis 1918 hatten, da fielen noch 24 Kriegsverluste. Also das ist fast ein Drittel, was der Kriegsverlust ausmacht. Und diese Lücken zu füllen, ist äußerst mühsam beziehungsweise fast unmöglich. Denn zum einen ist, wie Frau Beckers ebenfalls gerade sagte, die Nachlasssituation nicht immer so, dass Werke auf dem Markt sind. Natürlich ist das auch eine Frage des Preises. Und man ist einfach nicht mehr am Puls der Zeit, um diese Künstlerin adäquat mit in die Sammlung zu integrieren. Das können wir nur mühsam nach und nach machen und das geschieht auch, wenn auch langsam. Für mich fast zu langsam.
Sichtbarkeit von Künstlerinnen. Wir sprechen über das Verborgene Museum, eine Pionierinnen-Einrichtung, die es sich 35 Jahre lang zur Aufgabe gemacht hatte, die Arbeiten von Künstlerinnen zu entdecken, zu zeigen und ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Hören wir noch einmal die Malerin und Mitbegründerin Gisela Breitling.
Marion Beckers schmeißt den Laden. Ja, und sie schafft es irgendwie, diese grauenhaften Finanzprobleme irgendwie zu regeln. Wie weiß niemand? Und sie macht alles, ja. Sie schreibt Katalogtexte, sie holt die Werke aus den verschiedenen Sammlungen zusammen und sie entwickelt so Hängevorrichtungen und repariert die Elektrik und, das macht sie alles.
Gisela Breitling, 20 Jahre nach der Gründung des Museums, eine Hymne auf ihre Mitstreiterin Marion Beckers, die heute bei uns im Studio ist. Das Verborgene Museum ist ein Verein Marion Beckers. Wie sah es eigentlich all die Jahre mit der Finanzierung aus?
Am Anfang gab es gar keine Finanzierung. Gut, wir haben die Räume angemietet und haben dann mit Vermietung und so weiter irgendwie uns über Wasser gehalten. Wir haben dann von der BVV Charlottenburg mal ein bisschen Geld bekommen. Da konnten wir dann
die Bezirksverordnetenversammlung.
Ja, genau. Die haben uns unterstützt für die Einrichtung. Wir brauchten ja Licht- und Hängevorrichtung. Dann nach ein paar Jahren haben wir den Senat, den Kultursenat, so weit gehabt, dass er uns im Jahr etwas Finanzen gibt. Wir haben Finanzmittel alljährlich beantragt und wir haben dann das ab Mitte der 90er Jahre so geschafft, dass wir eine regelmäßige Finanzierung hatten, die die Miete, Unkosten und so weiter für den Ort und eine halbe Stelle begleichen konnten. Die Mittel für die Ausstellung mussten wir mal einwerben. Da kam es dann drauf an, gibt es eine große Ausstellung, dann kann man es vielleicht mit einer Stiftung oder mit Spenden und so weiter machen. Bei großen Ausstellungen haben wir Lottomittel eingeworben, wir haben beim Hauptstadtkulturfonds Mittel eingeworben und so ging das dann. Aber es war ein bisschen eine Hängepartie und so hat es manchmal auch dann gedauert, 2-3 Jahre, bis es dann sozusagen zu dem Startschuss kam, jetzt können wir die Ausstellung realisieren. Wir haben in diesem Zusammenhang dann aber auch beschlossen, dass wir, wenn wir große Ausstellungen machen, dass wir dann rausgehen, dann fragen wir in anderen Museen oder an anderen städtischen Orten, ob wir eine Zusammenarbeit so bekommen. Und so konnten wir auch nur die Lotte-Laserstein-Ausstellung realisieren, indem wir damals die im Ephraim-Palais von Stiftung Stadtmuseum zeigen konnten und auch mit der Berlinischen Galerie eben die ein oder andere Ausstellung mit Fotografinnen, einen größeren Raum zu haben, mehr Öffentlichkeit zu bekommen. Aber das ging natürlich nicht beständig.
Lassen Sie uns mal auf einige andere Ausstellungen und Künstlerinnen schauen. Derzeit zu sehen ist eine Ausstellung des Verborgenen Museums in der Berlinischen Galerie, dem Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Luise Stomps, Naturgestalten, so der Titel. Luise Stomps, eine Berlinerin, 1900 geboren. Zu sehen sind Skulpturen und Zeichnungen aus den Jahren 1928 bis 88. Elisabeth Mordgard, was zeichnet das Leben und Werk dieser Künstlerin aus?
Oh, das ist in der Abstraktion, ihrer eigenen Abstraktion, nicht ganz einfach zu beschreiben. Dazu kommt, dass die Bildhauerei auch für uns ein neues Feld war. Jedenfalls haben wir das Glück gehabt, bei zwei ihrer Erben, zwei ihrer Enkel in Berlin einen Bestand vorzufinden, an dem wir uns überhaupt erstmal ein Bild von Luise Stomps machen konnten.
Und wie sind Sie aufmerksam geworden auf sie überhaupt?
Das ist eine sehr lustige Geschichte, die aber hier zu weit führen würde, wie so viele Hinweise auf Künstlerinnen, mal aus privaten Kreisen, mal aus der eigenen Recherche in den Bibliotheken, mal von dem berühmten Dachboden herkommen. In diesem Falle ist es tatsächlich eine glückliche Fügung im Bekanntenkreis gewesen, wodurch wir auf dieses Werk aufmerksam wurden und uns dann relativ schnell entschieden hatten, es zu machen, aber es doch ein relativ komplizierter, fast steiniger Weg gewesen ist und wir doch eine ganze Menge an Hilfe auch von Fachpersonen brauchten. Yvette Disève ist selbst Autorin im Katalog gewesen. Sie weiß sehr genau über den Werdegang dieser Ausstellung Bescheid. Wir haben mit Hilfe des Kolbe-Museums uns auch selber Unternehmen erstmal nahe bringen können. Das Interessante ist einmal der Werdegang von Luise Stomps, eben um genau im Jahr 1900 geboren, also genau den Werdegang genommen, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, mit all den Unterbrechungen, Einschnitten, Schwierigkeiten, die eben Künstlerinnen, Frauen dieser Generation gehabt haben. Interessant ist einfach der Weg aus der Gegenständlichkeit in die Abstraktion aus den verschiedensten Gründen und für mich immer wieder erstaunlich, dass hinter jedem, fast jedem Werk eine neue Idee steht, während man oft ja sonst bei den bildhauerischen Werken eben die immer gleichen männlichen oder weiblichen oder Tierfiguren oder dergleichen Themen hat, hat Luise Stomps fast mit jedem Werk, was sie gestaltet hat, ein eigenes Thema formuliert.
Die Entdeckung vergessener Künstlerinnen müsste doch auch für die großen Museen ein ganz großes Anliegen sein, Yvette Disève. Wie offen erleben Sie denn die Häuser hierfür?
Also ich glaube, das ist tatsächlich ein zentraler Punkt, wo man sagen kann, dass auch das Verborgene Museum wirklich Pionierleistung vollbracht hat. Denn es geht genau darum, diesen Kanon, der sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte verdichtet hat, wieder zu öffnen und auch tatsächlich viele der Künstlerinnen wieder in diesen Kanon einzugliedern. Denn das Erstaunliche, was ich auch bei der Vorbereitung der Ausstellung in der Nationalgalerie erlebt habe, ist die Fülle, die damals im 19. Jahrhundert an weiblichen Kunstschaffenden herrschte. Also wir haben in wirklich 10 Recherchearbeiten, wo wir einen Katalog nach dem anderen gewälzt haben, einmal gezählt, dass in der großen Berliner Kunstausstellung, also in dem Zeitraum 1893 bis 1918, 920 verschiedene Künstlerinnen ausgestellt haben. Also das muss man sich mal vorstellen. Das sind 90 Künstlerinnen pro Jahr im Durchschnitt. Und eine ähnliche Zahl haben wir für die Akademieausstellungen ermittelt. Das heißt, es gab eine unglaubliche Fülle, von der wir wirklich nur noch die Spitze des Eisbergs kennen. Und das ist tatsächlich ein wirklich zähes und langwieriges Unterfangen, diese Biografien wieder auszugraben und noch viel schwieriger, die Werke dazu wieder auszugraben. Denn auch nur das, was in Museen landet, hat auch langfristig natürlich eine Chance auf Bewahrung und auf Sichtbarkeit und Rezeption. Ganz oft sind es einfach die Bestände, die von Familie zu Familie weitergegeben werden und irgendwann denkt man, mein Gott, was macht man mit den ganzen Sachen? Und so werden komplette Künstlerbiografien und Oeuvres ausgelöscht. Und von daher ist es ein sehr großes Interesse, sich Stück für Stück auch diesen Künstlerinnen auch in der musealen Arbeit zu widmen.
Sehr interessant für mich auch nochmal wieder das in Erinnerung gebracht zu haben, wie Sie es jetzt gerade formuliert haben. Umso vorsichtiger, also eine Warnung soll das sein, müssen wir sein mit den Zeiten, die wir jetzt erleben, in denen wir meinen, glauben, natürlich auch hoffen, dass die Menge an Künstlerinnen, die zurzeit in den letzten Jahren, wahrscheinlich auch über den nächsten Jahre in der Öffentlichkeit jetzt präsentiert werden, durch einen Hype, der da Gender, der da Feminismus, der da irgendwie Gendergerechtigkeit heißt, nicht ähnlich oder auf irgendwelche nicht ganz nachvollziehbare Weise dann doch wieder diese Namen zum Verschwinden bringen.
Wir wollen noch mal einige Ausstellungen und Künstlerinnen aus der reichhaltigen Ausstellungsgeschichte Revue passieren lassen. 1997, wir sprachen schon darüber, präsentierte das Verborgene Museum Arbeiten einer einst sehr gefragten Fotografin.
Ich fotografiere immer. Mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Vater, die Brüder meines Vaters waren alle Fotografen und die meisten Schwestern meines Vaters haben Fotografen geheiratet. Ich bin da so hingeboren.
Ich sehe hier ein glückliches Gesicht im Studio, Marion Beckers. Sie haben gleich erkannt, um wen
ja,
es sich hier handelt.
Ja, Lotte Jacobi taucht genau wieder auf, ihre Stimme wunderbar. Wir haben ja viele Gespräche mit ihr geführt, aber es ist schön, sie wiederzuhören.
Die Fotografin Lotte Jacobi, genau, im Jahr 1983 hat sie das gesagt, als sie mit dem Erich-Salomon-Preis ausgezeichnet worden ist. Geboren wurde sie 1896 in Thorn, Westpreußen, wie übrigens auch die Malerin Julie Wolfthorn, die allerdings etliche Jahre zuvor, 1864. Lotte Jacobi, sie lebte dann mit den Eltern in Posen, zog 1920 nach Berlin, wo sie als Fotografin in den 1920er Jahren bedeutende Künstler und Künstlerinnen porträtierte, in ihrem ganz eigenen Stil. Da gibt es das berühmte Porträt der Sängerin Lotte Lenya.
Ich versuche, die Menschen, die ich fotografiere, dazu zu kommen, mir was zu erzählen, was ihnen gefällt. Ich stelle ein paar Fragen und dann auf einmal kommt die Frage, auf die sie reagieren. Und dann vergessen sie mich und den Apparat und dann sprechen sie. Und dann fotografiere ich im richtigen Moment.
Lotte Jacobi, sie musste vor den Nationalsozialisten in die USA emigrieren, hatte es dort nicht ganz leicht. Sie beide, Elisabeth Mordgard und Marion Beckers, haben über Lotte Jacobi einen dicken Katalog geschrieben und natürlich gab es eine Ausstellung. Obwohl das Museum sich vergrößern konnte, es gab irgendwann mehr Räume, reichte der Platz nicht immer aus, die Werke angemessen zu präsentieren. Die Berlinische Galerie war dann schon manches Mal Kooperationspartner mit Raum zum Beispiel für eine andere Fotografin. Wir fragen jetzt mal nicht, um wen es sich hier handelt.
Eine Aufnahme zeigt eine fast leere Kreuzung in Berlin. Auf der Straße zeichnen sich deutlich die Radspuren von abgebogenen Fahrzeugen ab. Ein einsamer Radler und sein Schatten sind im Zentrum des Bildes. Die Ecken der Bürgersteige weich abgerundet.
Oh, Sie haben das Bild. Fantastisch. Finde ich auch unheimlich schön. Das kommt, ich denke, aus Städelijk oder Rijksmuseum. Schön.
Yara Brüss, die Tochter, steht begeistert vor den in der Tat hervorragend präsentierten Bildern, die die Kuratorinnen in biografische Stationen und Themenbereiche eingeteilt haben. Auch die Aufnahme vom leeren, lichtdurchfluteten Haus in Nordholland ist Yara Brüss sehr präsent. Die künstlerische Nähe zu den Fotografen am Bauhaus, zur Schule des neuen Sehens, ist auf den meisten Arbeiten der 20er und 30er Jahre zu erkennen. Ein Foto zeigt vier Kinder in Sonntagskleidern mit großen Schleifen im Haar. Die Mädchen sitzen auf einem breiten Sessel vor einem Berg aus Heu.
Das ist gemacht im Krieg, wenn meine Mutter auf den Weg gegangen ist, um Essen zu bekommen. Und im Austausch hat sie Bauern, Familien fotografiert. Sie hat Hunger, sie war schwanger, sie musste essen und hat diese Bilder gemacht und hat dann Speck bekommen.
Auch nach dem Krieg verdiente sie mit der Fotografie einen Teil des Lebensunterhalts für die neu gegründete Familie. Der Spagat zwischen Beruf und den Aufgaben als Mutter fiel schwer, die Rollen waren noch klar aufgeteilt. Als die Kinder aus dem Haus waren, verband sie ihren Beruf mit gesellschaftlichem Engagement. Eines der späten Fotos zeigt gerade verhaftete Teilnehmerinnen der Frauenbewegung Dolle Mina. Hinter dem Gitter eines Polizeiwagens sitzen sie winkend und rufend. Ein Bild aus Den Haag, 1974. Heute ist Yara Brüss, die damals manchmal eifersüchtig war auf die Dunkelkammer, stolz, dass die Mutter ihrer Leidenschaft treu blieb.
Ich denke, dass sie konnte nicht etwas anderes. Sie war Künstler. Und sie musste das machen. Und das war ihr Interesse. Und es war auch ihr Glück. Und es war manchmal auch schwierig. So, es hat alle Farben vom Leben, kann man so sagen.
Marion Beckers, Elisabeth Mordgard, Sie haben auch immer wieder an vergessene Kapitel der Emanzipationsgeschichte im Verborgenen Museum erinnert. An der ungarischen Fotografin Eva Besnyő wird das deutlich. Die Tochter war 2011 in der Berlinischen Galerie noch ganz froh und stolz, dass die Mutter ihrer Berufung gefolgt ist. Welche Beispiele gab es denn noch, an denen dieser Spagat zwischen künstlerischem Beruf und Mutter deutlich war? Das ist ja auch heute noch ein Thema.
Also ich würde sagen, Martha Hegemann, Kölner Künstlerin, die mit dem Maler Anton Rederscheid verheiratet war, die auch in den Künstlerkreisen um 1910, 1920 in Köln sehr aktiv war. Sie hatten zwei Söhne und da ist natürlich auch die Frau in das Haus zurückgedrängt worden. Und der Rederscheid hat gemalt, aber sie hatte sich eben doch mehr um den Haushalt und die Kinder zu kümmern. Und wenn man das aufteilen wollte, dann funktionierte das eine ganz kurze Zeit höchstens. Und danach haben sich die Männer dem abgewandt. Und das hat natürlich dann der Kunst der Frauen geschadet. Und da ist dann ein Loch. Da ist dann mindestens für die Zeit, wo die Kinder klein sind, kein Schaffensraum mehr da. Und danach ist oftmals auch die Kraft, dann wieder neu anzufangen oder wieder auf die Höhe zu kommen, wo man vorher war. Das funktioniert dann auch nicht mehr. Was bei Eva Besnyő erstaunlicherweise, weil der Mann, mit dem sie die Kinder hatte, Brüsse, war Grafiker, der war ja auch Künstler. Es war eine Absprache, aber da hat es auch nicht geklappt. Aber Eva Besnyő hat dran festgehalten und hat dann wieder angefangen eben mit der Frauenbewegung und ist auch wieder reingekommen. Ne?
Man kann einfach sagen, es ist grundsätzlich ein Problem, Ehe, Kinder, Beruf zusammenzuführen. Komme nochmal zurück auf Luise Stomms. Luise Stomms hat zwei Töchter gehabt, hat sich von dem Mann getrennt. Die Töchter waren noch klein. Sie hatte das Glück, dass ihre Mutter als Großmutter sich eben über lange, lange Jahre mit ihren Kindern beschäftigt hat und dafür gesorgt hat. Also es bleibt einfach die Frage, wer übernimmt die Verantwortung, wer übernimmt die Arbeit, wer übernimmt die Kosten, die da sind. Und es ist, so sehr wir heute vielleicht auch schon ein Stück weiter gekommen sind, bei gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit steht auch immer noch im Raum, aber überhaupt eine Berufstätigkeit vielleicht eine Selbstverständlichkeit ist für alle Familienmitglieder. So problematisch bleibt es am Ende doch Beruf, Kinder und Familie zusammenzuführen.
In der Tat hat sich daran nicht so wahnsinnig viel verändert. Erstaunlich auch, 2015 gab es eine Ausstellung bei Ihnen über den Lyzeum-Club. Dieser Club, gegründet 1905, half Berliner Künstlerin und warb für die berufstätige Frau. Eine der Ausstellungen in der Charlottenburger Schlüterstraße präsentierte auch Arbeiten der inzwischen unvergessenen Fotografin Eva Kämmlein. Sie musste sich vor den Nazis verstecken. Ihre Kamera trug sie immer bei sich und diese Kamera war dann auch der Grundstock für ihre Arbeit nach dem Krieg in Ost- wie in West-Berlin.
Diese Befreiung vom Faschismus, damals hat man einfach geglaubt, nur es ist ein für alle Mal überwunden und erledigt, was ja nun leider nicht passiert ist, aber man hat es geglaubt. Diese Befreiung von all dem, das war eine Neugeburt, kann ich nur sagen. Es war unsagbar, was einem das bedeutet hat, dass man wieder da sein durfte, dass man arbeiten durfte, dass man sich nicht vor jedem verstecken musste.
So die Fotografin Eva Kämmlein. Sie war Chronistin des kulturellen Lebens, zum Beispiel am Berliner Ensemble. Dafür pendelte sie von ihrem Wohnort in der Künstlerkolonie Wilmersdorf zum Arbeiten nach Ost-Berlin.
Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung unter uns gemurmelt, nicht? Und dann war Brecht eben da und die Proben liefen für die Mutter Courage. Und da bin ich einfach in den Bühneneingang rein und bin in die Garderobe gegangen. War für mich überhaupt kein Problem. Und habe die Bilder gemacht und die haben natürlich die sofort veröffentlicht.
Eva Kämmlein im Jahr 2002. Auf ein paar Fotos in der Ausstellung, die im Verborgenen Museum präsentiert wurden, war die Sprengung des Berliner Stadtschlosses im Jahr 1950 dokumentiert. Und zwar wenig empathisch.
Wir hatten einen Krieg hinter uns. Es war so viel zerstört. An Menschen, an wunderbarer Architektur. Da soll ich mich einsetzen für so ein Schloss? Also, das geht mir bis heute so, ehrlich gestanden.
Eva Kämmlein, die meine Kollegin Michaela Gericke noch im Jahr 2002 in ihrer Wohnung besuchen konnte. Kämmleins gelungener Neuanfang nach der Verfolgung ist nicht ganz exemplarisch, denn so mancher Berufsweg von Künstlerinnen, die von ihnen wiederentdeckt wurden, war durch den Nationalsozialismus je abgebrochen. Auch das haben sie mit ihren Ausstellungen deutlich gemacht. Elisabeth Mordgard und Marion Beckers, nun ist das ja auch ein gesellschaftspolitischer Auftrag, den sie sich da von Anfang an vorgenommen haben. Wie sehr konnten sie auch andere Institutionen für die Sichtbarmachung von Künstlerinnen gewinnen?
Ein langer Weg. Wir haben bestimmt einige Jahre gebraucht, dass man richtig drauf guckt, wie wichtig das ist, dass diese Künstlerinnen wieder präsentiert werden. Wir haben zum Beispiel Lotte Jacobi nach Aachen ins Zurmand-Ludwig-Museum geschickt. Die waren sehr begeistert. Wir haben zusammengearbeitet mit dem Folkwang-Museum und viele Fotografinnen von dort ausleihen können, die dort im Bestand sind. Also das war wichtig für die Arbeit und das hat uns zusammengebracht mit den Kollegen, Kolleginnen, die selber auch einen Blick auf Künstlerinnen, auf die Arbeit von Künstlerinnen machten. Und je öfter eine Künstlerin präsentiert wird, umso besser geht sie in das Gedächtnis ein. Das ist einfach wichtig, dass es weiterläuft. Wir haben jede Künstlerin nur gezeigt mit einer Publikation, mit etwas Schriftlichem, weil die Ausstellung geht 2-3 Monate und dann ist es vorbei. Es muss etwas bleiben und das muss man auch weiterschicken. Und wir haben auch von anderen dann eben Arbeiten übernommen. Das ist eben ganz wichtig, aber die Vielfalt immer wieder, es muss eine Kontinuität hineinkommen. Nur die bleibt in dem Gedächtnis haften.
Und bei aller Kontinuität heißt es, Sie seien weltweit das einzige Museum, das sich ausschließlich Werken vergessener Künstlerinnen des letzten Jahrhunderts widmet. Yvette Dissève, Sie sagten, da hat bereits ein Bewusstseinswandel stattgefunden, auch an den großen Häusern. Was wird denn dafür getan, dieser, wie Sie schon schilderten, sehr mühseligen Arbeit der Suche nach Künstlerinnen und deren Werken, ja, auf die Spur zu kommen?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ein Ausstellungsprojekt auch immer die Forschung befördert. Das muss man ganz klar sagen. Genau dann nimmt man sich eben ein Œuvre vor, versucht es in allen möglichen Details zu erfassen, versucht ein Werk wieder zu rekonstruieren und dann auch zu publizieren. Ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste. Wir haben es jetzt in einer Breite getan für das lange 19. Jahrhundert, aber es stehen da natürlich noch sehr viele Einzelausstellungen aus. Also es gibt auch diese Lücken, die man sich ganz klar noch mal vor Augen führen muss. Also wir haben auch festgestellt, dass in unserem Bestand die komplette internationale Künstlerinnenschaft quasi komplett negiert wurde. Also denken wir mal an Berthe Morisot, denken wir vielleicht mal an Camille Claudel oder Ähnliches. Die sind in der Sammlung der Nationalgalerie gar nicht vertreten für das lange 19. Jahrhundert. Und da ist es natürlich auch mal, dass man mal wieder Gegenüberstellungen macht. Also Maria Slavona in einer größeren Fülle zeigt und aber auch einordnet in das Zeitgeschehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch den Fokus nicht zu eng zu drehen. Ich glaube, auch wenn die Ausstellung zu Dorothea Terbusch eine sehr kleine, konzentrierte Kabinettausstellung ist, was sie doch leistet, ist tatsächlich den Blick für Dorothea Terbusch in ihrer Zeit. Und ich glaube, das muss man genau sehen. Man kann und darf nicht nur das Exzeptionelle, das vielleicht Andersartige hervorheben, sondern es geht auch darum zu sehen, dass sie ein ganz selbstverständlicher Bestandteil der Zeit und der Kunst waren. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir für die Zukunft wünschen würde, dass es gar nicht so sehr nur den Blick auf, okay, das ist ein Kunstwerk von einer Frau, deswegen vielleicht wichtig, vielleicht besonders, sondern die Leistung, die sie für die Kunst ihrer Zeit, in ihrer Zeit erbracht haben, zu zeigen.
Elisabeth Mordgard, Marion Beckers, das Verborgene Museum wird es nun in dieser Form nicht mehr geben. Die Räumlichkeiten in der Schlüterstraße werden aufgegeben zu Ende Februar. Das Verborgene Museum wird dann in der Berlinischen Galerie aufgehen. Was heißt denn das konkret?
Ja, das heißt konkret erstmal, dass wir sehr zufrieden sind. Was können wir uns als Graswurzelbewegung Besseres wünschen, als dass diese Idee, dieses Projekt, dieser Ansatz, sich um Künstlerinnen spezialisiert zu kümmern, in einem klassischen Museum etabliert wird, dieser Gedanke. Ich sage immer umgekehrt, es ist das einzige Museum auf der Welt mit einem Alleinstellungsmerkmal Künstlerinnen innerhalb einer Abteilung.
Und dennoch ist es nicht auch ein Verlust, dass es die Räume nicht mehr geben wird? Oder sind Sie tatsächlich an einem Ziel angekommen, in dem Ihre Initiative nun fester Bestandteil eines großen öffentlichen Hauses wird?
Ich sehe es so, dass jede Sache eine Zeit für sich hat und dass die Arbeit, die wir so gemacht haben, so heißt in diesem Falle unter diesen Bedingungen, auch nicht mehr weitergeführt werden kann und sollte. Und wie gesagt, um mich nochmal zu wiederholen, die Berlinische Galerie ist eine Galerie, ein Landesmuseum für bildende Kunst, die aus dem Start heraus, aus der Initiative heraus, ja schon mit Künstlerinnen gearbeitet hat. Hanna Höch, den großen Bestand an Hanna Höch, Jeanne Mammen, Künstlerinnen, die da schon zu Hause sind. Welches Haus könnte besser dafür geeignet sein, als sich jetzt gezielt um Künstlerinnen zu kümmern?
Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen resümieren, ist Ihre jahrelange Forderung, dass den Frauen in der Kunstwelt mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, erfüllt worden?
Da muss man sehr vorsichtig sein. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, man darf sich nicht blenden lassen von Moden, man darf sich nicht blenden lassen von allzu lauten Tönen, die da immer wieder auch dieselben Namen fallen lassen. Man darf sich selbst auch nicht blenden lassen von dem Hype sozusagen, den Lotte Laserstein erlebt hat, so schön es auch immer ist. Wir müssen genau auf das aufpassen, was vorhin schon von Frau Deserve gesagt wurde. Es gibt Wellenbewegungen, in denen der Umgang und die Aufmerksamkeit für Künstlerinnen auch wieder verschwinden kann. Also wir müssen hellhörig, aufmerksam bleiben und genau hingucken.
Denn von Künstlerinnen heute wird ja auch immer wieder mehr Sichtbarkeit und Gerechtigkeit auf dem Kunstmarkt eingefordert, sei es in Jurybesetzungen und Preisen, die immer noch größtenteils an die männlichen Kollegen gehen, sei es in Neuankäufen für die Sammlung, sei es in puncto Bezahlung. Dazu gab es auch unter anderem vom Deutschen Kulturrat eine Studie, die unter anderem aufzeigt, dass der Gender Pay Gap, er wurde schon genannt, im Kunstbetrieb oft sogar höher liegt als in anderen Bereichen. Hier wird nicht nur von einem Gender Pay Gap, sondern vor allem von einem Gender Show Gap gesprochen. Was auch und gerade dann verwundert, wenn wir sehen, dass knapp 60% der Absolventinnen der Kunsthochschulen weiblich sind hierzulande. Wie stehen Sie heutigen Künstlerinnen gegenüber, Yvette Dissev?
Wie gesagt, ich würde mir tatsächlich eine Selbstverständlichkeit wünschen, einen selbstverständlichen Blick auf das Kunstschaffen von Männern wie Frauen gleichermaßen. Das ist vielleicht eine idealistische Vision. Vorher braucht es tatsächlich nochmal den gezielten Blick, auch vielleicht die gezielte Förderung und auch die gezielte Ausstellung, um tatsächlich den Künstlerinnen aus den verschiedenen Epochen auch gerecht zu werden. Man muss es auch vielleicht so ein bisschen unterscheiden. Also ich bin natürlich jetzt als Kuratorin für ein vergangenes Jahrhundert zuständig. Da ist es noch wesentlich schwieriger und war es noch wesentlich schwieriger, hier die Werke sichtbar zu machen. Ich denke, was die zeitgenössische Kunst anbelangt, ich habe ein großes Interview mit David Zwirner gelesen, der ganz explizit von den Künstlerinnen als Potenzial gesprochen hat. Also man merkt das natürlich auch, dass dort die Preise anziehen, auch wenn sie noch nicht auf demselben Niveau sind. Aber ich glaube, die Situation im zeitgenössischen Bereich ist schon anders, aber sie ändert sich eben auch nur schrittweise.
Ja, dem kann man nur zustimmen. Und es geht einfach darum, dass Galerien generell nicht nur dem Trend folgend sich um Künstlerinnen genauso kümmern wie um Künstler, sie sozusagen ins Programm aufnehmen und vor allen Dingen, dass die Preise gleich sind. Wenn wir in Auktionskataloge hineinschauen, der Preislevel zwischen Künstlern und Künstlerinnen ist riesig und letztlich werden ja die Preise dort gemacht. Wie man das aber weiter aufbessern kann. Das ist natürlich irgendwie ein gesellschaftliches Phänomen, was wir ja in allen Bereichen heutzutage noch haben. Frauen sind überall schlechter bezahlt.
Wie kann man sich diesen großen Gender Pay Gap, wenn es um die Bewertung von Kunstwerken von Frauen geht, erklären, Yvette Dissev?
Also Kunstmarkt funktioniert ja genau nach diesem Prinzip, etwas wird gezeigt, etwas wird besprochen, etwas wird geliebt, es wird verkauft und immer vermehrt sich auch so, ich sage jetzt mal, dieser Wert einer Künstlerin. Und genau darum geht das. Also Sichtbarkeit auch vor allem durch Ausstellung ist ein wahnsinnig wichtiges Mittel. Genau dadurch kommt man überhaupt ins Gespräch, in die Diskussion, in eine größere Allgemeinheit. Und das ist sozusagen eine Spirale. Und wir können für viele Künstlerinnen des 19. Jahrhunderts diese Spirale nicht mehr in der Vollständigkeit anwerfen. Das ist nur noch bedingt möglich aufgrund der historischen Nachlasssituation, aufgrund von Forschungslücken oder Ähnliches. Aber natürlich kann man das versuchen und dafür sind vor allem natürlich auch Stipendien, Preise, Katalogausschreibungen wichtig, hier gezielt diesen Fehler nicht nochmal zu begehen bei den zeitgenössischen Künstlerinnen.
Yvette Dissev, an Sie noch die Frage, wie couragiert muss man heute unterwegs sein? Denn unsere Sendung heißt so, couragiert unterwegs, um sich für die Sichtbarkeit von Künstlerinnen und deren Wertschätzung einzusetzen.
Ja, ich finde schon, man muss da selbstbewusst an so ein Thema drangehen. Ich hatte das Glück, dass ich jetzt eben hier auf offene Ohren gestoßen bin. Aber natürlich ist es ein Thema, dem man sich auch aus einer persönlichen Leidenschaft, glaube ich, heraus widmen muss. Es braucht eine gewisse Zähigkeit, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch wirklich dieses Graben in Archiven und einfach zu sagen, jetzt gucken wir da nochmal rein oder da nochmal rein, weil ganz oft ist es missverständlich abgelegt worden und dann hat man doch den einen oder anderen Treffer. Ich glaube, couragiert, das ist eine gute Grundvoraussetzung, um sich hier diesem Thema weiter zu widmen.
Und vielleicht Ansporn genug zu wissen, dass es noch viel zu entdecken gibt. Yvette Dissev, Sie haben darauf aufmerksam gemacht. Couragiert unterwegs, ich danke meinen Gästen für den Austausch über die langjährige Arbeit des Verborgenen Museums und die Übergabe an die Berlinische Galerie. Danke an Marion Beckers und Elisabeth Mordgard vom Verborgenen Museum. Danke an Yvette Dissev, Kuratorin an der Alten Nationalgalerie und der Friedrichswerderschen Kirche im Bereich Bildhauerei. Die Redaktion für die Sendung hatte Michaela Gericke und technisch betreut wurden wir von Barbara Hingst. Ich bin Shelley Kupferberg und sage für heute Tschüss. Thank you.
Musik